Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Ein vorweihnachtliches Ho, Ho, Ho und Hallo. Hier ist die 20. Folge von Duo Digitale, eure Feuerzangenbowle zum gemütlichen akustischen Schlürfen der neuesten Themen aus der Welt des digitalen Handels. Naja, es ist ja vor Weihnachten oder wie wir sagen, die Zeit, die traditionell nach der Cyber Week kommt und jetzt wieder zum entspannten Flanieren einlädt durch so hübsch gezuckerte, schneebedeckte Einkaufswelten. Leider aber halt nur online, weil in der Stadt ist es ja eigentlich immer nur Herbst bis März und dann kommt der Frühling. Ja, so ist das. Aber apropos März, da muss ich doch gleich an was denken, weil mit mir und für euch heute natürlich wieder da der BlackRock des E-Commerce, der Kanzlerkandidat der Herzen, zumindest meines Herzens, und der Oppositionsführer der Digitalpartei, Marcel Brin-Döpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex. Mensch, ganz lieben Dank für diesen wertschätzenden Vergleich. Ich muss aber sagen, man tut mir damit keinen Gefallen, wenn man mich mit jemandem wie ihm vergleicht. Schon, ich habe das Aussehen gar nicht wie er. Muss natürlich als alten Lateiner auch sagen, mir liegen die Iden des März natürlich deutlich näher als die Ideen des März. Aber lass uns mal lieber zum Thema kommen, bevor ich dir noch ein Ultimatum stellen muss.
Ja, ja, das will ich auch gar nicht. Aber Mensch, die Iden des März, du legst die Latte schon wieder hoch, hier ganz am Anfang. Die Latte, Lateinlatte sozusagen.
Ja.
Aber bleiben wir nochmal, speaking mal auf BlackRock, ja, da waren wir ja gerade. Und ich finde auch übrigens, weil du sagst, ihm, er hat vielleicht jetzt diesen Status, dass man so dessen Name nicht genannt werden darf, wie in Harry Potter.
Ihm. Also ihm. Der März.
Ja, einfach der März. Vielleicht ist das dann sein Spitzname, ja. wenn er es denn wird. Ja, aber wir wollen ja nicht wieder politisch werden. Also,
nee.
BlackRock, hab gehört, da kann man richtig viel Geld machen, reicht auch für ein Flugzeug unter Umständen. Ja?
Alles, was der Mittelklasse zusteht, möge sie auch bitte fliegen.
Ja. Ganz genau, und zwar selbst.
Ja? Ja.
Ich werde nie verstehen, wie man da Geld machen kann, muss ich aber auch nicht. Ich mache ja Geld, richtig viel Asche mit diesem Podcast, aber man kann ja noch viel mehr Geld mit Fashion machen.
LinkedIn-Liebe.
Da kann man nämlich sogar Milliardär werden. Das habe ich zumindest auf LinkedIn gelernt. Wie toll. Weil, und das ist jetzt wirklich keine Ironie, der absolut großartig fantastische Achim Berg, den ich sehr, sehr schätze, früher Seniorpartner bei McKinsey und seit 20 Jahren Expertin, Schreiber und Analyst für Fashion und vor allem Premium Luxury, der jetzt selbstständig ist und demnächst ein Buch rausbringt übrigens, wie ich weiß. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Er hat irgendwie 20 oder 30 Top-Modemacher interviewt und wahrscheinlich auch über den Kontostand mit denen gesprochen, könnte ich vermuten, weil er hat schier Unglaubliches gepostet auf unserer liebsten Plattform für Kurioses und völlig Überflüssiges. Ja, in dem Fall vielleicht nicht. Überschüssiges in dem Fall. Nämlich LinkedIn. Jetzt pass auf, ich zitiere mal, weil ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Also, die Modebranche ist inzwischen die drittgrößte vermögensschaffende Industrie nach Tech und Investmentfinanzen, wie auch immer. Im Jahr 2024 hatten Modemilliardäre ein durchschnittliches Nettovermögen von 44 Milliarden Dollar, durchschnittlich, verglichen mit 31,8 Milliarden in anderen Branchen.
Die Opfer.
Man kann also sagen, es gibt jetzt nicht mehr nur Tech-Milliardäre, sondern auch Tex-Milliardäre. Ne? Also Textil-Rules.
Ach, mit E. Ich dachte mit A.
Also
nicht Steuermilliardäre, sondern
Text. Nee, die Text mit E von Textile, you know, die Steuermilliardäre, die sind ja eher im Minusbereich dann oft und sitzen ja ganz woanders.
Ja.
Die Anzahl der Modemilliardäre in den Forbes Top 200 stieg von 9 im Jahr 2000. Jetzt pass aber auf, die Zahl von 9 auf 14 ist gar nicht so beeindruckend, aber im Jahr 2000 hatten 9 ein Gesamtvermögen von 51 Milliarden. Und im Jahr 2024 ein kumuliertes Vermögen von 617 Milliarden Dollar.
Das ist das Zwölffache.
Ja. Da ist der gibt heute an. Da ist was explodiert. Das hat Dagobert'sche Ausmaße. Und ausnahmsweise mal Europa dominiert. Europäische Modemilliardäre repräsentieren 81% des insgesamt angehäuften Nettovermögens, während Asien und Nordamerika jeweils nur 9% ausmachen. Normalerweise sind ja alle Zahlen immer umgekehrt und Europa dominiert. Also nehme ich jetzt mal an, weiß nicht, wann es bei dir soweit war, weil du badest ja quasi täglich in Dubai-Schokolade, so als alter Aggregatoren-Milliardär.
Ja, also absolut Milliardär. Die Frage ist, welche Währung? An der Stelle zitiere ich immer gerne den albanischen Leck. In dem weiß ich es vielleicht gar nicht, aber könnte natürlich hinkommen. Ja, natürlich ist es so, dass ich, wenn es um mein Vermögen geht, sagen muss, wo ist die Nachricht? Es ist Wahlkampf, wo ist die Nachricht? Aber so ein Kontostand habe ich bei mir noch nie zur Kenntnis genommen. Das muss ich wirklich sagen, zu meinem großen Bedauern. Ich setze ja doch noch ein bisschen auf die Vermarktung dieses Podcasts hier, auch im internationalen Bereich. Ich würde sagen, wir gehen erst dahin, wo die Bücher von Angela Merkel veröffentlicht wurden und bringen den Podcast unter dem Namen Neuland raus. Das ist ja im Grunde schon sowas wie Kindergarten im Englischen, ne? Also jetzt nicht inhaltlich, sondern von dem deutschen Begriff sozusagen. Das kriegen wir schon hin. Was mich viel mehr irritiert ist, wenn du dir die anguckst, nur 15% aller Milliardäre sind Frauen. Da fragst du dich doch, wo ist die Quote, wenn du sie mal wirklich brauchst? Ne? Das geht ehrlicherweise nicht. Und was man natürlich auch wieder sieht mit den Zahlen, die du genannt hast, also der Teufel, ... immer auf den größten Haufen. Ne? Das ist so, also weniger, also nur 5 mehr von 9 auf 14, aber gleich das 12-fache an Vermögen, das ist schon mal nicht verkehrt.
Also ich glaube ja, zum Thema Frauen, das ist ja eine total interessante Zahl, die mich, warum, natürlich überhaupt nicht überrascht. Weil wir es ja da am Ende mit einer totalen Patriarchenschlasse zu tun haben, ne? Diese alten Modemacher wie Sarah oder so. Ich will jetzt da niemandem persönlich zu nahe treten, aber das sind natürlich so.
Weil die heißt, dann ist doch schon Sarah.
Ja, stimmt. Naja, das ist ja dann das Joviale, ich hab's nach meiner Tochter benannt. Oder so, weißt du? Ja. Oder meine erste Frau, meine große Liebe, aber natürlich wird es von einem Mann geführt. Ich bin eher überrascht, dass es sogar 15% sind. Ich hätte es gar nicht erwartet, muss ich sagen, weil das in der Mode immer, außer ein paar Designerinnen, habe ich das Gefühl, dass man liest da immer nur Männernamen, die an der Spitze von irgendwelchen Konzernen stehen.
So. Das stimmt, aber man darf ja nicht vergessen, du wirst ja Milliardär in der Regel durch Erbe oder Scheidung, ne? Und
ja, also
ist ja, das kommt ja auch hinzu. Aber es ist tatsächlich so, dass die das dann machen, oft Männer sind, weil die einfach wesentlich skrupelloser sind. Also du wirst ja nicht Milliardär durch tägliches Streichen deines Taschenkaninchens, sondern durch, ich sag mal, Dinge, die man wahrscheinlich mit guter Erziehung auch nicht machen würde. Und da sind uns die Frauen eigentlich weit voraus, muss man sagen. Deswegen sind sie wahrscheinlich so bescheiden und begnügen sich mit 15%.
Ja, also sie sind uns definitiv da voraus. Wie Frau Merkel auch, die du ja gerade in den Zeugenstand gerufen hast, gesagt hast, was das Problem ist, wenn Männer Politik machen, sie sind zu emotional. Also es ist einfach so, Frauen haben das vielleicht besser begriffen, aber ich will jetzt noch mal ganz kurz auf diese Zahl, weil irgendwie finde ich das schon wahnsinnig. Kann man sagen, ist es ein Zeichen, dass es der Fashionbranche gut geht? Besser als befürchtet, weil da echt Kohle im Spiel ist? Was ja, also klar verdienen einzelne Leute viel Geld, das hat jetzt überhaupt keine Aussagekraft für eine Branche, aber da ist natürlich auch viel Geld da, um was zu tun. Wenn man jetzt ein FC Bayern Festgeldkonto hat von 617 Milliarden, verteilt auf 19 Köpfe, die über ein großes Netzwerk, über große Firmen, also ich weiß nicht, wer da drin steckt, Bestseller, Sarah, sicherlich, verfügen, die können natürlich ganz schön was bewegen mit der Kohle, wenn sie die halt für Innovationen, Entwicklung, was auch immer einsetzen. Oder ist es einfach, wie du sagst, der berühmte Haufen und das sind halt die Geldströme und das hat gar nichts zu bedeuten. Wie siehst du das?
Also ich glaube, da muss man sicherlich unterscheiden, je nach Region. Also ich glaube, das, was wir in Deutschland erleben, ist ja schon so, dass es eigentlich ein gesättigter Markt ist. Ne? Also wie viele Hemden kann man besitzen? Das ist, glaube ich, schon das was anderes. Grundsätzlich ist natürlich so, in welchen Branchen kannst du wirklich Geld verdienen oder was muss sozusagen die Wirtschaft hergeben? Du musst es ja in irgendeiner Form skalierbar halten, ne? Weil es gibt ja keiner eine Milliarde für eine gute Jacke aus. Also das muss man dann schon sehr, sehr viele verkaufen für einen eher günstigeren Preis. Und das kannst du natürlich machen, weil was ist leichter skalierbar als Sweatshops in Ländern, die es mit der Arbeitssicherheit und dem Mindesteintrittsalter nicht so genau nehmen, ne? Das heißt, da kannst du natürlich schon einiges an Marge erzielen. Das ist ja auch ein emotionales Gut, ne? Mein Lieblingsbeispiel ist ein T-Shirt mit irgendeinem Print, was dann für 600 € verkauft wird, wo man ja weiß, das T-Shirt kostet eine Herstellung, vielleicht weil es besonders toll ist, nicht 6 €, sondern 8, ne, aber niemals im Leben kostet plus, um auf 600 € zu kommen. Das heißt, das kriegst du natürlich schon relativ gut hin. Und dann hast du natürlich das Thema der Umverteilung, ne? Kapitalismus ist ja letzten Endes so eine Mischung aus Akkumulation von Werten und Distribution von dem Ganzen. So, und wenn du es gut machst, da kommt dann der berühmte Haufen wieder ins Spiel, dann bist du natürlich in der Lage, durch Zukäufe, durch Partnerschaften, durch Besetzen von 1A-Lagen in der Innenstadt in Castrop-Rauxel, dir natürlich ein Vermögen aufzubauen, was dir dann immer nicht mehr gelingt. Ne? Also wir kennen das alle vom Monopoly, wo man versucht halt einfach möglichst viele Straßen zu besitzen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass man durch schlechtes Würfeln die dann auch betrat. Ne? Und das, glaube ich, erleben wir auch. Also ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass es dass es der Modeindustrie als solcher wieder gut geht. Ich glaube zum einen, dass du natürlich, wie ich eben sagte, du hast einfach ja nicht mehr diesen Innovationsgrad. Ne? Also du wirst halt, eine Jeans wird immer zwei Hosenbeine haben. Ne? Wenn wir jetzt nicht noch, wenn nicht die Außerirdischen kommen mit drei, dann wird's eng. Das heißt, wir haben auch alle Leibhöhen, Waschungen, Stoffe und Spandex-Anteil durch. So, also das heißt, und der Modegrad, das ist ja wie in der Politik, ne? Alle Sachen kommen wieder offensichtlich. Das heißt, da ist schon relativ viel durchgespielt, zumindest bei uns. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir auch Regionen in der Welt haben, die das halt noch nicht durchgespielt haben, die jetzt den Aufholbedarf haben, die Partizipation einfordern, die selber für sich ein Wirtschaftswachstum haben und jetzt natürlich auch Themen besetzen möchten. Das heißt, ich glaube, dass der Gesamtmarkt in der Welt natürlich ohnehin weiter wächst, weil schon die Weltbevölkerung wächst. Wenn das jetzt bei uns nicht der Fall ist, partizipieren wir nur nicht davon. Das ist meines Erachtens schon der Fall. Und wir reden natürlich bei uns auch über Themen, wo wir über sozusagen den Ersatz von Produkten sprechen, die halt die fünfte Wäsche dann doch nicht mehr überlebt haben, ne, trotz der Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Also das heißt, das ist jetzt tatsächlich nicht wie Tech, wo du sagst, okay, wir entwickeln eine völlig neue Kategorie, sowas wie AI. Einmal fließt da unglaublich Gelder rein, die jetzt von anderen Sachen abgezogen werden, sondern wir erleben eigentlich schon eine verhältnismäßig saturierte Wirtschaft und davon profitieren halt einige wenige sehr. Man darf ja nicht vergessen, die meisten werden wahrscheinlich dann sozusagen den Vermögenszuwachs im Zweifel ja auch nicht mehr über Mode gemacht haben, sondern indem sie halt Friedrich Merz das Geld gegeben haben und der das in der BlackRock Germany GmbH wertsteigernd in Versicherungspapiere angelegt hat.
Also da sind jetzt zwei Sachen drin gewesen. Mein Memo an uns selbst, die wir wieder besuchen müssen, glaube ich, weil das Thema Wert eines Kleidungsstücks netto sozusagen versus brutto, und damit meine ich einen Designanteil oder eine bestimmte Brand. Und dann sagst du, das berühmte Balenciaga-Beispiel, das 600-Euro-T-Shirt, das ja trotzdem genauso viel kostet in der Herstellung. Das würde ich mir gestern gerne nochmal näher anschauen, weil da geht's um etwas, das vielleicht nicht so messbar ist, aber um diesen Designanteil und was bedeutet das? Das ist jetzt einfach, finde ich, eine spannende Frage. Und das zweite ist das Thema Langlebigkeit, wo wir ja dann Richtung Sustainability gehen. Und das ist eigentlich ja konterkariert ein Fashion-Geschäftsmodell. Das ist ja, ich will eigentlich gar nicht, dass langlebige Kleidungsstücke unterwegs sind, weil ich will ja, dass die jedes Jahr verdammt viel neu kaufen, die Menschen da draußen. Ja. Und trotzdem wird es so gehypt und ist es eigentlich dann ein Marketing-Hype oder meint man das auch ernst? Weil Langlebigkeit, du kannst ja auch nicht sagen, okay, dafür kostet die Hose halt 460 Euro, dann kauft sie sowieso keiner, auch wenn sie dann vielleicht 10 Jahre lebt. Also das ist eine interessante Frage, die man da jetzt mal aufgreifen kann, aber speaking wieder mal, nicht auf BlackRock, apropos langlebig. Wir sind ja tatsächlich jetzt schon 20 Folgen lang live, ne? Es ist Wahnsinn, in diesem durchaus sehr komplexen Jahr 24. Und ich habe das jetzt wirklich nur auf den Handel bezogen. Alle anderen Sachen haben wir ja auch ein bisschen besprochen, aber da will ich gar nicht drüber nachdenken. Und ich habe mir so gedacht, lass uns doch da einfach mal eine total lässige Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen und Prognosen für 2025 wagen, macht man ja so in Podcasts, ne? Wir look back und wir geben hier Predictions und wir machen das einfach mal. Also, fair enough zu sagen, dass wir jetzt nicht alles komplett aus unserer eigenen linken Hand geschüttelt haben, sondern es gibt natürlich wie jedes Jahr um die Zeit vor Weihnachten auch ein Geschenk unter dem Baum, nämlich den State of Fashion Report von McKinsey. Nein, ich bin nicht endorsed von denen und auch habe ich keine verwandtschaftliche Beziehung zu Achim Berg. Das ist Zufall, dass es jetzt so zusammenkommt.
Die zweite
Nennung in McKinsey, ja. Wow. Und BlackRock auch noch, um Gottes Willen. Ich bin gleich die Männer in schwarzen Anzügen jetzt hier vorgefahren.
Ja, jetzt dein Kontostand wird heute Mittag auch
kitting. Ich freue mich.
Zwei Milliarden nach oben gehen. Ja, ich hoffe, du kriegst das überhaupt mit.
Ich werde dich teilhaben lassen, indem ich dir erzähle.
Dankeschön, das reicht mir völlig aus.
Auf jeden Fall ist das wirklich, also jetzt mal ernsthaft, wirklich uneingeschränkt empfohlen. Dieser Report ist verdammt gute Arbeit. Da steht viel Schlaues drin. Und da steht natürlich immer aufgrund der Analysen des aktuellen Jahres und der Erfahrung der Leute, die das schreiben, so ein paar Vorhersehungen für das Folgejahr drinnen. Und ich würde mich jetzt mal ein bisschen weiter übers Taufbecken lehnen und sagen, das ist die Bibel unter den Fachreports. Darf man ja sagen, ist ja bald Weihnachten, kann man ja jetzt mal so Taufbecken und so daherkommen und
mit Bibel. Ja, wir müssen natürlich jetzt schon auch gucken, welche Religionen noch alternative Bücher zu Bibeln haben, ne? Also.
Ja, ich, also gut,
dann.
Das lustige Taschenbuch, der Koran des E-Commerce. Ist mir alles recht. Mhm. Keiner kann es besser. Das ist mein boldes Statement hier. Da ist wirklich nur schlaues Zeugs drin. Also exakt das Gegenteil von diesem FDP-Pyramiden-Paper, weil da steht nicht so viel schlaues Zeug drin. Hast du auch Bock drauf, so ein bisschen ins Jahr 2025 mit mir reinzuschauen?
Eigentlich nicht, aber ich bin ja hier als Friedenskanzler unterwegs. Ja, da jetzt, ich stehe 100% hinter dir, wenn du einen Schritt nach vorne machst, und werde dir alles liefern, von dem ich denke, dass du es brauchst. Von daher, lass starten. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt vorher. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, in den 24er Report reinzugucken, also in den, also von 23 für 24, ja. So genau. Und es ist nicht alles eingetreten. Also von daher bin ich guter Dinge und würde mir wahrscheinlich ausnahmsweise mal die ein oder andere Pointe gönnen bei den Vorhersagen. Ja,
dann wagen wir mal was Neues. Ich komme nur irgendwie von dieser März-Geschichte nicht weg und habe mir gerade gedacht, der hat ja ein Dreieck so auf dem Kopf, ne, als Resthaar. Und Merkel hat ja immer die Raute und egal.
Gewinner und Verlierer.
So, wir haben das deshalb gemacht, nochmal Gewinner und Verlierer, weil wir aus diesen paar Predictions, die wir jetzt so kumuliert haben, auch mal gucken wollen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wer geht jetzt da gut und nicht so gut raus, vielleicht aus, wenn das dann eintrifft? Jetzt fangen wir mal an. Also es gibt ein paar Thesen, die haben wir zusammengefasst, die haben wir aus dem McKinsey Report so entnommen und geben uns mal unser eigenes Salz und Pfeffer und Senf und Ketchup noch oben drauf. Nummer 1, bitte konzentriert euch auf Europa angesichts neuer zu erwartender Hürden durch die Trump-Administration. Da haben wir ihn wieder, den politischen Einschlag. Also, Background, eine erneute Trump-Administration wird voraussichtlich zu einer Rückkehr von diesen protektionistischen Maßnahmen führen. Höhere Zölle auf Importe, und zwar weltweit. Europäische Marken könnten daher mehr Sinn darin sehen, ihre Präsenz innerhalb der Europäischen Union und in benachbarten Regionen zu stärken. Das hatten wir auch schon mal andiskutiert in vor wenigen Folgen. Wegen Kosteneffizienz, logistische Vorteile, stabileres Marktwachstum, vielleicht auch vorhersehbareres Marktwachstum und Regelungen, Loyalität, Bekanntheit, ohne eben diese Hürden überwinden zu müssen. Das ist das, was mehr oder weniger auch in dem Report steht, was wir ja tatsächlich vorher schon auch als wichtiges Thema identifiziert hatten. Für mich klingt das sehr logisch. Wir wissen selbst aufgrund der politischen Situation, wie schwierig das ist, als geeintes Europa da irgendwie zu handeln. Und das meine ich jetzt als aktives Verb, nicht als Handelsbezug. Egal in welcher Richtung, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder kulturell, politisch. Daher ist das natürlich irgendwie so nicht vorstellbar. Aber vom Prinzip her würde ich sagen, ist das richtig.
Ja, ich kann dem etwas abgewinnen. Ich glaube, dass die Grundbotschaft natürlich immer stimmt, wenn du sozusagen das Handeln einer Region teurer machst, gerade bei Produkten, die allen Milliardären zum Trotz ja nicht gigantisch ist. Also es gibt ja genauso viele Insolvenzen und Pleiten im Modehandel, wie es Milliardäre gibt, wahrscheinlich noch viel mehr. Macht das natürlich hochgradig Sinn zu schauen, wo man günstig seine Ware verkaufen kann. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen, nur weil die einen Zölle nehmen, heißt das ja nicht, dass die anderen Regionen unattraktiv sind. Ne? Mhm. Das steht ja auch so ein bisschen drin, ob das Regionen sind in der Welt, die näher dran sind, ob das Regionen sind, die aber schlicht keine Zölle nehmen. Ich glaube, dass es in der Tat Regionen gibt, die Aufholbedarf haben. Also der Markt der Welt ist eigentlich groß genug. Ich persönlich glaube, dass die Zölle als solche wahrscheinlich zumindest mal nicht in der ersten Runde Mode treffen, sondern andere Güter. Wir haben das ja eben auch gesehen, dass die amerikanische Modeindustrie ist jetzt ja auch überschaubar. Da reden wir auch wahrscheinlich aus Vorprodukten oder Produkten, die in China produziert werden. Wahrscheinlich holt man das dann irgendwie zurück. Das könnte also über, ich sag mal, so Zweit- oder Drittrundeneffekte sicherlich eine Rolle spielen. Auch das Thema, wie geht Amerika mit Shein, Temu, TikTok um, wird eine Rolle spielen. Das hat zwar weniger was mit den Geschäftsmodellen zu tun, sondern vielmehr mit so politischen Ränkespielchen, ne? Also man jetzt hört, dass das ist ein sehr großer Investor von ByteDance, der Mutterfirma von TikTok, halt ein Sponsor der republikanischen Partei ist. Kann man davon ausgehen, dass das jetzt nicht sozusagen ein potenzielles Verbot, was ja dann zum Beispiel vielleicht zu weniger Commerce führen könnte über TikTok, das wird wahrscheinlich nicht mit der allergrößten Werbe mehr verfolgt werden.
Aber der kriegt bestimmt noch einen Posten. Dann
kann er da posten, auf seinem Posten auf TikTok. Eben. Davon gehen wir jetzt aus. Also gibt es bestimmt noch ein Ministerium für Import und Export, was man leiten kann. So, also von daher glaube ich, dass das für 25 tatsächlich noch nicht so eine Rolle spielt, weil das auch keine, ich glaube, dass da erstmal andere Themen dran sind. Und man darf ja nicht vergessen, die Modeindustrie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie in, ich sag mal, sehr langen Zyklen denkt, um dann in sehr kurzen Zyklen pleite zu gehen und an sehr kurzfristigen Themen. Aber es ist ja schon alles produziert für 25 und Herbst 25 wird dann... Und
das würdest du einen langen Zyklus nennen?
Naja, also wenn man sich überlegt, wie schnell andere reagieren können und produzieren können, finde ich jetzt für sowas wie dass man sozusagen eine Daunenjacke, die man im Herbst 25 verkaufen möchte, irgendwie im Februar buchen muss.
Ja, okay.
Das ist schon, ich erinnere mich an die guten alten Zeiten bei meinem lieblingsersten Arbeitgeber, nämlich Otto. Das war noch zu einer Zeit, da hatten wir, kann ich noch sagen, weil da habe ich ja gearbeitet, hatten wir noch Herbstkataloge, diese großen Kataloge, die wirkten dann schon immer sehr herbstlich, winterlich quasi. Und dadurch, dass ja das Katalogjahr in Saisons aufgeteilt war und Saisons im Jahr, wie wir wissen, ne, die vier Jahreszeiten, gibt also genau zwei Saisons im Jahr, nämlich Frühling, Sommer und Herbst, Winter, und die begannen Punkt 1. Juli. Mhm. Und da Otto.de damals quasi der digitale Einkaufsladen des Kataloges war, wurde pünktlich zum 1.7. draußen 44 Grad, auch damals schon, wir hatten also damals schon einen Teil des Klimawandels manchmal vorgezogen, wurden dann Menschen in Daunenjacken, Schals, stürmisch vor der Außenalster fotografiert und auf die Website gestellt. Also, wo man sich dann schon fragte, wie machen wir das jetzt in der Vermarktung? Ja. Also, stürmische Zeiten erhält, kaufen Sie heute.
Nur stecken bleibt. Claudia Schiffer wurde ins Studio geschippert und durfte da schön abgelichtet werden ohne Daunenjacke, ne? Fürs Titelbild.
Das stimmt, wobei ich glaube, das war dann entweder ein Chalet in der Schweiz oder ein Strand auf Mauritius, je nach Saison. Ne? Damals war das Geld noch.
Ach so, ja genau, Chalet dann mit Feuer und Mauritius mit Bikini, klar.
Chalet, ja, klar, sicherlich.
Okay, genau, pass auf.
So, und das war so, deswegen würde ich sagen, also ja, lange Zyklen, aber in unserem Falle glaube ich jetzt, dass Trump die Modeindustrie im nächsten Jahr noch nicht in die Knie zwingen wird.
Dann ist ja, also noch nicht, heißt ja für mich, dass du denkst, wer gewinnt?
Trump. Immer?
Ja.
Wissen wir jetzt?
Ja. Das verdammte Axt, das ist leider wahr. Wer verliert das Spiel?
Ja, grundsätzlich verlieren die, das ist jetzt auch nicht neu, die nicht schnell adaptieren können. Also wenn jetzt angenommen, wir folgen der Hypothese, dass wir Schwierigkeiten in Absatzmärkten haben, ne, und gerade gehört haben, dass sozusagen du jetzt nicht schnell mal irgendwie Container von A nach B schiffen kannst, um deine Absatzmärkte auszutarieren, dann werden alle die Schwierigkeiten haben, die, ich sag mal, sehr starre Geschäftsmodelle haben, starre Absatzmärkte haben. Und jetzt muss man sagen, ist die kleinteilige Modebranche nicht so der typische Gewinnertyp, was Flexibilität und Spontanität angeht. Und wie immer, und deswegen sind ja Zölle so populär, so einen Zoll zu erheben, dauert genau handgestoppte 30 Sekunden, Papier ausdrucken, unterschreiben, in Kraft setzen, veröffentlichen. Aber adaptieren dauert halt länger und in dieser Zwischenzeit machst du halt dein Geschäft mit den Zöllen. Ne? Und ja, deswegen werden alle die verlieren, die nicht schnell genug
ist ja auch
adaptieren
wieder was,
können oder grundsätzlich flexibel sind.
Der Zöllner ist ja auch wieder was Biblisches. Ne? Ich finde auch diese, also Zölle, das ist so mittelalterlich. Ne? Irgendeine Stadt sagt, nö, jetzt hier Zoll, wer rein will. Es ist irgendwie...
Wegezoll.
Ja, genau. Es ist ja nichts anderes. Kommen wir zum zweiten Thema.
Ja.
Ich verlese. Cross-Border-Expansion mit lokaler Relevanz. Das finde ich jetzt ziemlich spannend, weil haben wir bei einer Veranstaltung von uns in London auch sehr viel darüber diskutiert. Der E-Commerce wird sich weiter globalisieren, klar. Doch der Erfolg wird davon abhängen, Skalierbarkeit mit lokaler Relevanz in Verbindung zu bringen. Marken müssen Produkte und Erlebnisse an regionale Besonderheiten anpassen. Unterstützt durch strategische Partnerschaften, Nearshoring für Effizienz und Widerstandsfähigkeit. Also gerade in Europa ein großes Thema, weil es einfach Kultur- und regulatorische Unterschiede gibt, die selbst in der EU da sind. Ich rede jetzt gar nicht von UK. Da ist es natürlich nochmal extrem, weil wir sind ja trotzdem noch auf dem europäischen Kontinent, aber sind voneinander getrennt. Nicht nur durch einen Ärmelkanal, sondern
Ärmellängs sozusagen.
Durch mehr. Aber es ist natürlich auch ein unterschiedliches, keine Ahnung, Online-Bestellverhalten und Abhol- und Bezahlverhalten von Polen nach Portugal festzustellen. Da gibt es treffliche Erhebungen, die das sehr anschaulich zeigen. Und durch mehr Supplier, Serviceanbieter, durch auch intelligente Systeme ist es, und das wäre jetzt mein Statement dazu, vermutlich leichter denn je oder einfacher denn je, die Komplexität in den Griff zu kriegen und tatsächlich auf so Unterschiede sich einzustellen und das auch schneller machen zu können, weil man da eben auch maschinengesteuerte Unterstützung bekommt sozusagen. Also ergibt total Sinn, halte ich auch für relevant, ob man das jetzt dann so sofort merkt, ob sich das innerhalb eines Jahres irgendwie zeigt oder auszahlt. Weiß nicht, wie du das siehst, aber dass das ein wichtiges Thema ist, 100%.
Ja, also zum einen muss ich sagen, du hast dich gar nicht verlesen. Das klang sehr gut, weil du sagst, dass ich verlese. Also das fand ich jetzt nicht. Ich würde trotzdem noch einmal, also dem geneigten Hörer empfehlen, nochmal kurz zurückzuspulen und sich das nochmal anzuhören, was du vorgelesen hast. Denn McKinsey in allen Ehren, der Satz ist natürlich an Tautologie nicht zu überbieten. Ne? Also komm morgens pünktlich, denn sonst bist du zu spät. Das Traurige ist, dass es an der Richtigkeit der Aussage und an der Relevanz der Aussage überhaupt nichts ändert.
Nichts ändert, genau.
Das ist das Traurige. Warum? Also ist ja klar, ne? Also Beispiel, wir hatten eine amerikanische Jeansmarke, die ich nicht aussprechen kann, interessanterweise. True Religion hieß sie. Muss ich immer sehr langsam sprechen, weil ich sonst irgendwie einen Anfall bekomme. Und ist eine amerikanische Marke. Wir haben die einen deutschen Importeur der Marke und wir haben die versucht hier zu verkaufen online. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Art und Weise, wie die geschnitten waren, war halt amerikanisch. Also wirklich, die Produkte sind aus Amerika importiert worden. Die Marke war hier schon bekannt, ist ja auch eine sehr bekannte Marke. Ich würde sagen, Camp David in teuer, aber genauso prollig ungefähr. Ne? Was also sozusagen eine sehr attraktive Zielgruppe tatsächlich bedient in Deutschland. Und aber das passte also wir hatten Retourenquoten von hier bis Mappen sozusagen. Und erst als sie angefangen
hätte
haben...
Hätte halt mal besser gemappt dann. Also
genau, das Datenmapping, ja, das Datenmappen fehlte. aber es war dann in der Tat so, dann haben die irgendwann angefangen, in Europa zu produzieren, in Produktionsstätten in der Türkei, die sozusagen für den deutschen Markt produzieren konnten. Und dann ging es auch, weil auf einmal war das quasi die Lokalisierung. Ja. Und deswegen ist das natürlich absolut sinnhaft. Und das betrifft ja sozusagen jetzt sowas wie Passform, ist sozusagen ja dicht am Wesenskern eines Produktes, ne, dass es irgendwie passt im wahrsten Sinne des Wortes auf die Zielgruppe. Und diese Passfähigkeit, das erleben wir hier schon, auch in Deutschland ist ja zwischen Hamburg und da, wo du herkommst, da unten dort im Süden, ist ja schon ein Unterschied in den Brands und in den Stilistiken. Da macht das natürlich hochgradig Sinn, sich anzugucken, wo verkauft man. So, dann gibt's ja noch dieses Thema Nearshoring. Mhm. Als ich das gelesen habe, war ich kurz irritiert, weil ich dachte, okay, wie will ich das jetzt machen? Ich glaube aber, dass wenn man das mal von der Produktion abstrahiert, weil ich jetzt nicht glaube, dass es sinnhaft ist, fürs Ruhrgebiet in Wanne-Eickel zu produzieren, nur weil es dicht dran ist. Ich glaube nicht, dass das den riesen Hebel hat. Aber es macht natürlich hochgradig Sinn, wenn ich zum Beispiel, und das erleben wir auch bei uns in der täglichen Arbeit, weil wir eine chinesische Brand betreuen, wenn die zum Beispiel nach Europa kommt und die würde jetzt Leute entsenden, die das dann hier machen sollen oder wollen, mal von dem fehlenden Netzwerk ganz abgesehen, was man denkt, was in einem Markt funktioniert, weißt du nur, wenn du dort wirklich Experte hast. Ne? Also dieses ganze Thema, wie muss ich eine Marke aufbauen, welche Distributionskanäle soll ich machen, wie muss ich ein Pricing aufsetzen, wie muss ich überhaupt das Markenimage spielen. Ich erzähle da mal gerne die Geschichte einer Brand, die Winterstiefel produziert, ganz nette Winterstiefel, und die unheimlich stark in Indonesien sind. So, und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Wetterbericht aus Indonesien gesehen hast. So wirklich nach Schnee roch's da jetzt nicht. So, aber warum tragen die das da? Weil die klimatisierte Büros haben, ne, Winterstiefel für die Füßchen, ganz cool. Zum einen und zum zweiten, weil du signalisierst, ich kann mir einen Urlaub in Amerika in den Bergen oder in den Anden leisten. Also das ist sozusagen ist ein Imageprodukt. Und das meine ich mit Lokalisierung, wenn du sozusagen in dem alles, was nach Produkt kommt, wie verkaufe ich das, wie nehme ich Stile auf und so weiter, da macht das natürlich hochgradig Sinn. Also das, was man früher gemacht hat, ich produziere hier und verteile die Liebe in die Welt, ja, das wird wahrscheinlich zunehmend nicht mehr funktionieren, hat aber traurigerweise mal funktioniert.
Also wahrscheinlich,
vor 6-7 Jahren.
Naja, wahrscheinlich, es gibt ja so Brands, die so groß sind, dass sie diesen Punkt überschreiten und dann ist es irgendwie weltweit gültig. Ein Sneaker von Adidas ist jetzt, den hast du in Mogadischu genauso an wie in San Francisco, weil das vielleicht so einen Markendruck überschreitet, dass es dann nicht mehr um jetzt nur Passform geht, sondern du willst einfach dieses Teil haben.
Ja,
du willst sogar Teil haben.
Auch.
Und das finde ich, also das ist vielleicht, das ist die Ausnahme, das sind vielleicht die Top 2% oder so, die anders funktionieren. Ja. Aber man könnte sagen, um jetzt mal zu unserer Kategorie zurückzukommen, Gewinner, Verlierer. Also Gewinn nach deiner Definition und der Vorrede, die Flexibilität vielleicht haben und die das Spiel spielen können, sozusagen weiter zu wachsen, zu skalieren und auch in verschiedene Territorien zu distribuieren, da aber lokal zu wissen, jetzt der Wollschal in Portugal vielleicht schwierig, weil das da auch nicht mal als Statussymbol und nicht mal in den klimatisierten Büros funktioniert. Muss ich wissen.
Musst du wissen, ja. Außer du bist oben in Porto natürlich, da brauchst du den auch im Herbst. Aber ja, und ich glaube, dass du sozusagen man kann natürlich jetzt argumentieren, wird jetzt eine Modefirma gewinnen oder nicht. Ich glaube aber, dass das grundsätzlich Lokalisierungsexperten gewinnen. Also Firmen, die wissen, wie das funktioniert. Ne? Apropos Geschmäckle, der Cheeseburger in Moskau und Asien ist auch anders als in Kentucky. Also auch da versuchst du natürlich, dich dann zu lokalisieren und brauchst halt irgendjemanden, der dir sagt, Leggings, nee, das kriegst du hier nicht.
Also durch. Ich kenne Kentucky jetzt nicht, aber ich finde eben, ein Cheeseburger muss halt schmecken wie ein Cheeseburger.
Ein bisschen nach Käse zum Beispiel,
ja. Aber das würde ja jetzt bedeuten, dass die jetzt so ein bisschen ihr Glück versuchen und jetzt sagen, was die können, machen wir auch, die schaffen das nicht.
Die schaffen das nicht, nee. Also selbst die, man könnte sich argumentieren, ja, was ist dann mit den Händlern von Temu, ne, die jetzt in alle Länder produzieren. Aber da wissen wir ja, dass die ja genau danach produzieren, was in diesen Märkten verlangt wird. Also da wird ja sozusagen Consumer to Manufacturer eben genau das abgefordert. Das ist dann quasi atomisiert. Da guckst du jetzt nicht, was mag der Chinese denn so oder was mag der Ami, sondern was mag Rosalyn aus Massachusetts. Jetzt möchte ich mal wissen, was du mit Massachusetts machst. Kentucky war verbrannt. Jetzt bin ich gespannt. Kein Druck. So, aber du weißt, worauf
ich
hinaus will.
Ich komme zum nächsten Thema. Das ist ganz
gut. Sehr gut.
Und zwar, das ist jetzt ein interessantes, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du sagst. Und zwar ist so die Headline erschwingliche Nachhaltigkeit. Also wir kommen vor 3 Jahren noch, Nachhaltigkeit ist das Allerwichtigste und Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Kommen wir jetzt schon zu einer erschwinglichen Nachhaltigkeit. Also für mich ist es schon ein Diminutiv, ne? Während regulatorische Anforderungen und Verbrauchererwartungen Marken weiterhin zu nachhaltigen Praktiken drängen, sprich EU-Vorgaben und so weiter, werden wirtschaftliche Zwänge erschwinglichere Nachhaltigkeitsinitiativen erforderlich machen. Von abfallreduzierendem Bestandsmanagement bis hin zum Nearshoring wieder. Das ist irgendwie das Wort der Stunde zur Senkung von Emissionen. Ich meine, ergibt Sinn, wissen wir, Fulfillment, Logistik, alles, was näher dran ist, verursacht weniger Emissionen. Ändert nichts daran, dass Temu einfach 4 Millionen Container pro Minute gerade durch die Luft schickt. Die interessieren sich für Nearshoring, das ist ja Farshoring und zwar mit Freude. Also ist immer die Frage, ist es jetzt wirklich so ein Luxusthema geworden oder war es schon immer und man hat es so ein bisschen gehypt und jetzt bleibt es halt irgendwie auf der Agenda, weil jetzt ja keiner sagen kann, also Leute, Entschuldigung, the age of sustainability is over. Das würde jetzt auch keiner sagen, sondern man versucht es halt mit so zu weben, dass man halt irgendwie da so ein Holdout kriegt, aber im Prinzip klingt das wie, naja, wenn es nicht erschwinglich ist, können wir es auch lassen.
Das ist so, ja, man muss sagen, der Nachhaltigkeit war nicht sehr hoch bisher. Und ich stehe dem Thema skeptisch gegenüber, nicht, weil ich das nicht hoffe. Ne? Also wer bei gesundem Menschenverstand würde Klimaziele in Frage stellen oder sie nach hinten verschieben? Ne? Also das macht ja keiner. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Nachhaltigkeit kein Kauftrend ist, zumindest kein Megatrend. Natürlich gibt es die woke Kreuzberg-Bubble, ne, die, wenn es nicht handgeklöppelt vom Alpaka ist, gar nicht mehr anzieht. Aber das ist halt leider nicht der Konsument als solcher, dass man jetzt sagen würde, wir erleben hier einen Megatrend weg von günstigen Produkten, die vielleicht 3 Wäschen überleben, bis hin zu dem wirklich guten, nachhaltigen Produkt, ne, weil zum Beispiel am besten reduzierst du Abfallmanagement, wenn du die Jacke einfach nie wegschmeißen musst. Ne, oder zumindest mal für 20 Jahre lang nicht.
Das sind wir wieder bei der Langlebigkeit, ne?
Genau. Oder wenn du sagen würdest, ich gebe sie direkt wieder zu dem, der die Nähte auftrennt und daraus Topflappen baut. So, also ich meine, da kann man sich ja irgendwas ausdenken. Und das sehe ich ehrlicherweise nicht. Die Leute freuen sich, wenn es so ist, wie es ist, aber sie fangen jetzt nicht an und sagen, ich kaufe unbedingt nachhaltig. Dafür habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren, wo ich sagen würde, es auf Agenda ist, man darf nicht vergessen, bei dem Lustigen, was ich eben über Otto erzählte, Wenn irgendein deutscher Unternehmer im Fashionhandel für Nachhaltigkeit steht, ist es Dr. Otto, der das ja persönlich lebt. Das ist ja jetzt auch nicht sein, das ist ja nicht dessen Marketing-Gag, sondern das lebt er. Ich hatte ja das Glück, mal mit ihm zu sprechen. Alleine, wie er über nachhaltige Lebensmittel spricht, da gehen ihm die Augen auf. Also das lebt er wirklich. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht der Grund, warum es Otto noch gibt. Ne? Und dass man sagt, sind ja die Nachhaltigen und daran denke ich jetzt. Das wird zwar manchmal gerne suggeriert durch nachhaltige Versandkartons, aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund.
Nein, so, und das meine immer, ich mit diesen Maßnahmen. Ja. Ne? Da kann man dann groß eine Kampagne draus machen und sagen, wir verwenden jetzt Verpackungsmaterial aus Ocean Plastic. Das ist ja alles schön und gut. Sollen sie bitte alle machen. Ja? Ja. Aber führt das zu einer nachhaltigen Fashionbranche? Sicher nicht.
Nee, also vor allem, wenn das dann sozusagen durch LKWs durch die Republik gekarrt wird, ne? dann verpufft das. Das ist ja das Ärgerliche.
Verpufft, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Das Ärgerliche ist ja, wenn du zu den Leuten gehörst, die wirklich einen Unterschied machen wollen, ne? Die sich über sowas Gedanken machen, dann sind die natürlich von Leuten wie uns immer sehr leicht auszuzählen, weil sie natürlich sowas wie jetzt, ne, mit den Kartons, das ist ja total löblich. Nur werden diese Dinge natürlich dann in Anführungsstrichen zum einen missbraucht für PR und zum anderen sind sie natürlich weiterhin Teil einer sehr nicht nachhaltigen Branche.
Genau.
Auch Elektromobilität, auch die Batterien werden jetzt nicht auf Blumenwiesen gezüchtet, wo die Sonne einstrahlt und parallel wird automatisch ein Baum gepflanzt.
Aber Moment, aber auf den Blumenwiesen stehen doch unsere glücklichen Rinder und Schweine für unser nachhaltiges Fleisch.
Das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Da können ja gar keine Batterien wachsen.
Das ist so, ja, okay,
da hast du wieder recht. Also, aber jetzt pass auf, also ich will bei dem Thema nicht so weit gehen, weil das erfordert definitiv auch eine eigene Folge. Da muss man mal ein bisschen in die Tiefe gehen im Zusammenhang mit dieser Langlebigkeit und also wirklich speziell jetzt Fashion.
Ja.
Das finde ich schon spannend. Wir können, glaube ich, klar sagen, wer gewinnt hier, wenn das eintritt, vielleicht, ja, die es eh machen.
Die es eh machen. Und ich glaube, wenn du den Hinweis noch erlaubst, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch da werde ich wieder politisch. Du kommst an Regulatorik nicht vorbei. Ja, also es gibt hier keine Technologieoffenheit, wo die beste Nachhaltigkeitstechnologie gewinnen wird. Insbesondere dann nicht, wenn man felsenfest überzeugt ist, dass man mit Verbrennermotoren, Atomkraft und sonstigen Schweinereien der letzten 30 Jahre wieder zu alter Stärke erblüht. Das wird nicht funktionieren. Das wollen übrigens ja auch die Wirtschaftsunternehmen nicht. Das heißt, du wirst um Regulatorik nicht umhinkommen und das wird Bürokratie bedeuten, das wird das Aus für einige Player bedeuten, deswegen ist es unpopulär, deswegen wird es von der Politik natürlich auch nicht in der Form forciert, außer in der EU, weil die so weit weg sind vom Wähler, die können sich das quasi erlauben, wenn sie den Tag so weit Zeit haben. Aber du wirst es ohne Regulatorik nicht schaffen, weil das nicht der Kaufgrund ist. Nur wenn es sozusagen einen wirtschaftlichen Vorteil bringt, würden Firmen das ohnehin tun. Und das ist sozusagen an der Aussage, das, was ich kritisiere, dass getan wird, als hätte das einen, zumindest Teile der Aussage, da geht es ja auch um Regulatorik, die wirtschaftliche Zwänge. Nee, wirtschaftliche Zwänge heißt Sparen. Wenn Sparen bedeutet, dass ich aus Versehen was nachhaltig mache, wunderbar, dann ist das, was du auch sagtest, ne? Die Gewinner sind die das nativ machen. Alle anderen, inklusive der Umwelt, werden verlieren, weil die meisten es nicht tun werden und Regulatorik entsprechend nicht zum Einsatz kommt. Ne?
Aber
Lieferkettengesetz schon wieder aufgeweicht.
Pass auf, mit der Regulatorik, sonst hast du den Söder im Nacken. Ne? Schauen Sie, von dem Pridöpke lassen wir uns gar nichts vorschreiben, was der sagt, was wir machen sollen. Ne? Nee, also muss man aufpassen.
Klar, sicher. Ich habe ihn ja auch gestern bei McDonald's gesehen, wo er den Patty gewendet hat.
Ja.
Ich warte nur auf die Trump-Kapuze, die er aufsetzt, damit er dann auch aussieht wie er, wenn er schon das Gleiche macht.
Das ist absolut eindeutig und dann irgendwann auch noch die Tolle. Aber,
ja.
Apropos Tolle. Das nächste wird spannend. Da geht's jetzt um Marktplätze. Also, Innovation.
Da muss ich mich einlesen.
Ja, keine Ahnung davon. Innovationen auf Marktplätzen angesichts sich wandelnder Einzelhandelstrends. Das ist erstmal auch ein bisschen Bullshit wie Bingo, ja. Aber im Prinzip ist das schon richtig, weil die Annahme ist ja, der stationäre Einzelhandel war auch ja übrigens in der letzten Textilwirtschaft ein Ergebnis des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts und Cyberweek, dass die Leute wie blöd in die Stadt geströmt sind, wie schon lange nicht mehr, offensichtlich. Also, während sich der stationäre Einzelhandel wieder an Bedeutung gewinnt, müssen sich Online-Marktplätze, sowohl allgemeine als auch spezielle, strategisch anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also die Innovatoren der letzten 20 Jahre haben auf einmal das Problem, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Kuratierte, gemeinschaftsorientierte Erlebnisse und bessere Tools, die es Marken ermöglichen, sich zu differenzieren, werden entscheidend sein. Das würde ich unterschreiben, dass wir auch schon oft gesagt haben, dass wir in einem jetzt erwachsen gewordenen Marktplatzgeschäft sind, das nicht mehr irgendwie Hire and Fire ist und Trial and Error und was sonst noch für Sachen gibt. Das wissen wir, da geht's jetzt auch um Feinnuancen, da sitzen jetzt auch die Controller irgendwo oben und machen im Zweifel das Licht unten aus, weil sie sagen, jetzt ist mal vorbei mit Fun and Games. Das ist klar. Also der letzte Part würde ich auch sagen, je besser du da aufgestellt bist, je mehr du da innovationsoffen bist, wie du gerade gesagt hast, um dieses schöne wirtschaftspolitische Wort hier auch mal zu benutzen. Aber haben wir denn wirklich eine Marktplatzkrise, so wie das ja ein bisschen so angedeutet wird hier?
Wie sage ich es? Also ich bin natürlich, werde wahrscheinlich als befangen wahrgenommen werden, da ich ja durchaus mal das eine oder andere im Marktplatzumfeld gemacht habe. Von daher versuche ich mich so differenziert wie möglich zu äußern. Also, dass der stationäre Einzelhandel wieder an Bedeutung gewinnt, da hätte ich mir so ein Sternchen gewünscht. Diese Aussage ist powered beim Verband der deutschen Innenstädte. Und zwar wahrscheinlich teuer bezahlt, weil das ist natürlich, wie sage ich es, Kokolores. Nur weil in einem Weihnachtsgeschäft vielleicht mal 3 Leute mehr in die Stadt pilgern, weil das Internet zu Hause ausgefallen ist, habe ich ja keine strukturelle Veränderung hin zum stationären Einzelhandel. Und ich meine, wir reden jetzt ja davon, dass die Aussage ist, weil Menschen wieder vermehrt einkaufen, hat das alles dominierende Geschäftsmodell im Internet, nämlich Marktplätze, ein Problem. Also das kann man natürlich die Frage definieren, ab wann hat man ein Problem? Ja, aber welcher Detailtiefe? Aber ich habe einen Chart. Ich musste ja den Leuten sehr lange erklären, warum ich glaube, dass Marktplätze ein relevanter Kaufort sind und auch das auch bleiben. Und es gibt immer ein schönes Chart von Statista. Und ich habe das angefangen 2016, glaube ich. Da gab es so eine die Zahl der Fashion-Boutiquen in Deutschland. Und Boutiquen gibt es ja unter anderem in Innenstädten. Und das war dann eine stetig abnehmende Kurve. Und da ich irgendwie mal gefragt werde, Vorlesungen und Vorträge zu halten, baue ich dieses Chart immer wieder neu, beziehungsweise ich aktualisiere diese Folie immer. Seit jetzt 8 Jahren. Und es gab noch kein einziges Mal, wo ich sozusagen das Gefühl hatte, oh, das steigt aber wieder. Also Einzelhandelsgeschäfte finden keine Nachfolger. Wenn sie aus Innenstädten rausgehen, kommen Kebabläden rein. Nee, also dass der stationäre Einzelhandel an derart an Bedeutung gewinnt, dass Marktplätze abnehmen. Sorry guys, das ist Quatsch. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass man sich die Frage stellen muss, und da würde ich zum Beispiel noch auf die Frage kommen, haben Marktplätze ein Problem aktuell? Wir sagen, die wir kennen, ja, durchaus. Das mag sicherlich regionale Ursachen haben, ne? Dass zum Beispiel sehr viele Marktplätze sind ja entstanden, weil alle dachten, das ist jetzt das Geschäftsmodell der Zukunft. Ne, das ist so, als wenn du bist jetzt ein Frosch und stellst fest, oh, das ist ein schöner Teich. Da springe ich mal rein. Und 50 andere Frösche denken das auch. Dann ist es für dich als Frosch nicht mehr so schön. Nicht nur, weil du die Einsamkeit schätzt, sondern weil auch das Ökosystem irgendwann kippt. Das ist bei Marktplätzen genauso. Also wenn jetzt jeder ein Marktplatz wird, das ist technisch aufwendig. Irgendwann sinkt die Relevanz von deinem Marktplatz. Die Leute gehen dann doch zu Amazon, Zalando, About You, Otto und so weiter. Und die anderen haben Probleme. Also dass wir, und du hast es ja auch geschildert, immer mehr Ware, die immer die gleiche ist, auf allen Marktplätzen parallel anzubieten, dann ist es hinterher ein Preiskampf. Das haben ja nun auch einige Marktplätze erlebt. Das macht keinen Sinn. Und wir sind natürlich auch, kommen aus einer Corona-Zeit mit exponentiellem Wachstum, was Umsatz angeht. Dann wurden sozusagen im Bullwhip-Verfahren, hast du dich auch schon mal gehört, dieser Bullwhip-Effekt. Ne? Du machst irgendwas, dann hast du sozusagen 3-4 Saisons später erst den nachteiligen Effekt. Gingen die Personalkosten hoch, Ware wurde eingekauft, dann ging das runter. Jetzt haben wir ja quasi, sind wir wieder auf dem Vor-Corona-Wachstumspfad. Da kamen natürlich auch Stationäre zurück. Klar, hatten vorher zu. Also das ist einfach Mathematik. Da ist dann auch mal Mode einfacher Mathematik, um es mit Karl Rummenigge zu sagen. So, und in dieser Zeit haben sich natürlich Überkapazitäten aufgebaut, Kosten und so weiter, die angepasst werden müssen. Ja, deswegen gibt es da diese Schwierigkeiten. Ich glaube, das, was da steht mit, wir müssen kuratierter werden, das muss eine Markenerlebniswelt werden, was es zum Beispiel in China lange Zeit ohnehin schon war, was hier vernachlässigt wurde.
Richtig, ja.
Da bin ich absolut dabei. Aber alles andere ist, hätten Sie das mit dem stationären Einzelnen weggelassen, wäre meine Antwort kürzer gewesen.
Ja, also es,
aber so muss ich mich kurz echauffieren.
Es hat mich auch gewundert, aber es kam jetzt irgendwie durch Zufall wirklich zusammen mit diesem Artikel in der Textilwirtschaft, dass es wohl ein sehr überraschend erfolgreicher Cyber Week stationärer Einzelhandelsmoment war. Und ich habe dann auch dieses eine Bild gesehen, das habe ich dir auch geschickt, von diesem geschlossenen Scotch and Soda in der Nürnberger Innenstadt und da kommt jetzt irgendwie so ein Chicken Pollo rein. Es ist eine Szene aus Breaking Bad, aber es ist wirklich wahr. Wer gewinnt das Marktplatzspiel hier? Erstmal, wer verliert? Da warst du dir relativ klar.
Die Boutique in Wuppertal, würde Loriot sagen.
Ich würde auch sagen.
Die hat's schwer.
Sie geht über die Wupper.
Außer sie wird quasi Abholpoint von Temu-Paketen. Das wäre jetzt ehrlicherweise mein strategischer Ausweg.
Weil das deine Gewinner sind. Jetzt das sind wir für nächstes Jahr, bis sich die anderen konsolidiert haben.
Ja, weil ich glaube auch, dass sozusagen, um es mit der FDP zu sagen, die Kriegskasse ist voll. Ne? Und um es mit unserem Bundeskanzler zu sagen, die können die Bazooka nochmal rausholen. Das, was man kritisiert an Temu, das möchte ich auch nicht schönreden und zu sagen, toll jetzt, aber jetzt ist es toll. Ich glaube, dass sie natürlich verhältnismäßig gut adaptieren können, mangelnder Regulatorik aber noch wahrscheinlich gar nicht müssen, aber selbst wenn die käme, könnten sie. Und dafür ist einfach gestern hat ja Jochen auch so ein paar Nutzerzahlen veröffentlicht.
Ja.
Also was da an Masse rüberläuft, ist faszinierend. Ich persönlich würde mich jetzt nicht zwingend zur Temu-Bubble zählen. Das spricht er jetzt wahrscheinlich jetzt aktuell, zumindest mal zahlenmäßig, eher gegen mich, weil das halt schon eine sehr, sehr populäre Art des Einkaufens ist. Wir haben letzte Woche über Amazon Haul gesprochen. Also diese Art von Shopping-Konzepten, die noch disruptieren, werden stark wachsen. Ich weiß, dass immer mehr Marken sich natürlich auch überlegen, dahin zu gehen, weil sie halt in Schwierigkeiten sind. Ne? Und das ist halt so, wenn du Hunger oder Durst hast, dann isst und trinkst du halt auch jeden Quatsch. Ob dir das übermorgen das Genick bricht, ist dir heute egal.
Das passt.
Ist halt Durst und das Hunger.
Das passt wahnsinnig gut in die Zeit, ne? Ich musste nur gerade dran denken, dass wir uns eigentlich vorgenommen haben, nicht mehr so dystopisch zu sein. Jetzt haben wir Trump zum Gewinner gemacht, jetzt machen wir Temu zum Gewinner. Halleluja, was kann jetzt da noch kommen? Aber vielleicht gehen wir mal von Wuppertal weiter zum nächsten Thema. Und das ist auch das letzte, die letzte Prediction. Und zwar packt McKinsey ein Buzzword aus, das immer mal wieder aufgetaucht ist, auch in den letzten Jahren. Diesmal aber verknüpft mit etwas, nämlich das gute alte Unified Commerce. Powered by AI. Das habe ich jetzt auch mal gar nicht übersetzt, weil es einfach so, das ist quasi die Kampagne steht ja schon da. It's Unified Commerce powered by AI. So, also, was heißt denn das? Unified Commerce, die Integration von Online, In-Store und Social Commerce, Backend, Frontend, wie auch immer du willst, wird essentiell für das gute alte nahtlose, seamless Einkaufserlebnis. Wobei, und das ist das Neue daran, denke ich, die KI zunehmend sich um Personalisierung kümmert, Customer Journeys individualisiert, interaktiv macht, das ganz diese Entwicklung vorantreibt, was in der Theorie dann Marken ermöglicht, einfach noch konsistenter zu sein, Loyalty-Programme über alle Kanäle gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Und das ist tatsächlich so, wir wissen ja als Teil des Businesses, wie schwer sowas ist, wie schwer sowas auch in seamless und zeitgleich über diese vielen Kanäle, die es gibt, tatsächlich irgendwie abzugleichen mit irgendwelchen Softwaren. Und KI, das ist die Prediction, schaltet da quasi das nächste Level frei. Jetzt denke ich, also wir diskutieren bei uns auch sehr viel über das Thema Unified, weil ich auch glaube, dass das ein logischer Schritt sein muss, weil die Kanäle wirst du nicht mehr abschalten, es kommen eher neue dazu, es wird Relevanz Osmose geben, ja, mal ist es hier wichtiger, mal ist es da wichtiger. Jetzt hat die Fashion-Facebook-Gruppe vielleicht so ein bisschen an Fahrt verloren. Dafür muss man jetzt eben TikTok-Videos drauf haben. Kanaltechnisch wird es nicht weniger. Es wird, was das angeht, komplexer, aber du brauchst im Maschinenraum halt jemanden, entweder einen Roboter oder ein paar schlaue Typen, die das halt in den Griff kriegen. Also davon bin ich überzeugt. Und wenn man das dann Unified nennt, dann finde ich das als Buzzword auch okay.
Das stimmt. Ich wollte mehrfach Bingo rufen, als du das
natürlich
vorgelesen hast. Denn ja, also bis auf den AI-Aspekt fühlte ich mich in das Jahr 2013, 14 zurückversetzt. Also sozusagen, früher ist das Multi-Channel. Da, wo ich herkomme, hieß das noch Multi-Channel oder Multi-Channel.
Ja.
Und dann hieß es Omni-Channel, dann hieß es No-Line-Commerce.
Oh ja.
Und da gab es das ja auch alles noch nicht. Und auch das sind natürlich Sätze, da würde ja nie jemand was gegen sagen. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal irgendein erfolgreiches Handelsmodell, Kaufhof. So. Und du würdest jetzt überlegen, zum Beispiel, gehst da rein, hast es vorher auf TikTok gesehen, dann fändest du es natürlich schon cool, wenn die Influencerin in der Baggy Pants weiter an der Kasse steht. Ne? Oder das, was da beworben ist, du tatsächlich finden würdest im Laden. das klingt jetzt erstmal so, als würde ich mich drüber lustig machen, aber das ist ja gar nicht leicht. Ne? Es gab mal bei Otto eine Kampagne, eine Farbkampagne, da war sozusagen das Motto der Saison war, wir haben viele Farben, und dann wurden Produkte auf den Katalog geschrieben, da haben wir dann die Kollegen gefragt, super, habt ihr mal die Artikelnummern für uns, damit wir die Artikel auch online anlegen können? Die können wir gar nicht kaufen hier. Das war quasi nur für den Katalog, für das Foto.
Das ist auch gut, ja.
Das ist auch gut, genau.
Bisschen so wie beim neuen Jaguar, wo man auch denkt, okay, diesen pinken Jaguar wird es nicht geben, aber vielleicht auch das Logo nicht, oder doch?
Oder doch, genau. Ja. Gibt's dann, also gut, man muss, bei Otto fand ich es jetzt schade, dass es das nicht gab, bei Jaguar bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Aber wir sagen, das sind ja alles, auch wenn man das jetzt aus heutiger Sicht sehr lustig machen kann, weil wir sind ja auch ein lustiger Podcast hier, aber das ist tatsächlich sehr schwer so. Es ist auch weiterhin sehr schwer, und es ist aber nicht nur schwer, sondern man muss sich auch mal die Frage stellen, welchen tatsächlichen Kundennutzen stifte ich denn damit, dass ich in der Lage bin, etwas, was ich online gekauft habe, im Laden zurückzugeben, oder dass ich mir etwas bestellen kann, oder dass ich im Laden, also was ich bestellen kann, da abholen kann, oder dass ich, wenn ich im Laden einen Artikel scanne, ich sofort mir die Bewertung online angucken kann, ne? Weil hat ja keiner Lust, irgendwie jeden Morgen DIN A4-Zettel an dem Hängeregal zu verteilen, wo wieder irgendjemand kommentiert hat, tolles Produkt, gerne wieder. So, das macht man ja nicht. Aber das heißt, ich möchte ja trotzdem, und so wie ich es mir zumindest irgendwo einkaufe, mir tut das immer leid, wenn ich meine Amazon-App raushole und ein Produkt scanne, um zu gucken, erstmal ist der Preis annähernd wettbewerbsfähig, sodass er es rechtfertigt, dass ich hier mehr für ausgebe, und ist das eigentlich gut besungen, das Stück, oder nicht. So, und das sind natürlich, also da kann man sich schon was ausdenken, und ich glaube auch, dass KI das da hilft, aber so dieser alte Wein in neuen KI-Schläuchen, das hat mich dann schon so ein bisschen getriggert. Weil man aber auch sagen muss, das sind dann in der Tat zwei Paar Schuhe, ne? Also du als Franke weißt, Weißwein kalt und Weißwein warm sind schon zwei verschiedene Getränke zu zwei verschiedenen Anlässen. Einer ist traurig. Das heißt, man braucht das schon, aber du brauchst auch trotz allem vernetzte Daten, übergreifende Daten, weil KI erfindet ja nichts dazu. Das heißt zwar Gen AI in einigen Aspekten, aber das ist ja auch nur ein Teil von AI oder KI. Das heißt, du brauchst trotz allem Daten, mit denen das trainiert werden kann, die müssen verfügbar sein, die müssen verknüpft sein oder sich verknüpfen lassen. Und da würde ich sagen, da sind wir nicht. Also noch nicht im Jahr 2025.
Okay, das wollte ich gerade sagen.
Wiedervorlage.
Also, Wiedervorlage, da macht man sich sicherlich auf den Weg. Entscheidend ist ja, wie der Effekt auch beim Kunden ankommt, wie du schon sagst. Also die Frontend-Funktionalitäten, wie die das dann machen, ob da Menschen hin und her laufen und sich Zettel gegenseitig in die Hand geben oder ob eine KI Signale schickt, ist mir ja als Kunde wurscht. Ja?
Ja.
Das ist ja immer das, und deswegen, also war ja jetzt quasi unser Take, so wer ist denn der Gewinner in so einem Spiel, wenn man das überhaupt sagen kann, wären ja die wirklich diesen Mehrwert für den Kunden bieten, wo man wirklich sagt, da gibt es eine Funktionalität, die haut mich wirklich vom Stuhl, weil das habe ich noch nicht erlebt. Und das kommt sehr selten vor, dass es jetzt auch eine Innovation gibt, wo du wirklich denkst, das ist ja krass. Ja. Ich finde, bei Payment und so merkt man das schon, dass da viel passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren an Intelligenz, weil das schon Wahnsinn ist mit PayPal und gar nicht welche Methoden, sondern wie seamless das funktioniert mit Fast-Checkout und PayPal-Click, und dann ist die Adresse automatisch da, du musst eigentlich nichts mehr machen. Also das ist schon, sowas ist schon stark, das gab es vor 5 Jahren einfach nicht. Ne?
Also das ist schon Low-Tech, ne? Ehrlicherweise.
Das ist eigentlich Low-Tech, aber ja. Sowas ist natürlich Hammer. Und da haben wir viele schon Probleme, das überhaupt zu implementieren auf ihren Shop oder so. Also,
Ist es wahrscheinlich hochkomplex, das zu machen, aber ich sag mal, das, was du gesagt hast, das kenne ich auch, ne? Bestellst eine Pizza, drückst auf PayPal und dann ist alles schon da. Aber da habe ich halt auch meine Adresse hinterlegt, ne? Also der findet das jetzt nicht einfach so
raus. Nein, der findet es nicht raus, Gott sei Dank. Manchmal findet es auch der Pizzalieferant dann selber, der Fahrer, nicht raus. Das ist wieder ein anderes Problem, weil der glücklicherweise...
Ich stehe vor der Tür. Nee, tun Sie nicht. Doch.
Kein Zugriff auf meinen PayPal-Account hat. Deswegen weiß er die Adresse dann nicht. Okay, wer verliert? So ein letzter Verlierer dieses...
Ja, also wer das jetzt gelesen hat, sagt, geil. KI löst.
Ich kaufe mir eine KI jetzt, ja.
Ich kaufe mir eine KI durch, gehe zum Mediamarkt und dann kaufe ich mir mal kurz so ein Gerät.
Ne? Ich schicke dir jeden Tag einen Koffer voll KI und irgendwann wirst du mürbe. Irgendwas dann gehörst du mir, bist du mal genascht.
Das erste Mal schickst du noch zurück. Aber ich schicke dir noch einen, da ist noch mehr KI drin. Genau. So, wer es nicht kennt, darf in den Kommentaren Fragen. Wir müssen ja mal ein paar Kommentare hier anreizen, dann werden wir den...
Nee, das wollte ich eben gerade sagen.
Schimmerlos mal posten.
Ja. Also, KI bitte einsetzen, wo ihr wisst wie, weil ansonsten geht der Schuss ins Knie. Das reimt sich.
Das reimt sich sogar, genau. Aber ich finde, deine Anmerkung passt gut zu den Verlierern. Wer keine Ahnung hat von KI, bitte nicht machen, weil das nach hinten losgeht und keinen echten Mehrwert. Also das ist ja immer so, die Systemfrage stellt sich wie immer zuletzt, ja, weil die Systemfrage beantwortet nur, mit welchem System erreiche ich das, was ich erreichen möchte. Wenn ich das nicht weiß, was ich erreichen möchte, wenn ich auch nicht weiß, auf welche Art ich das erreichen möchte, dann hilft mir auch das beste System nichts. Mit dem besten Fahrrad auf diesem Planeten wirst du kein Formel-1-Rennen gewinnen. Period. Deswegen hilft dir das nicht. Du musst dir erst Frage stellen, werde ich Autofahrer oder Fahrradfahrer? Ja, und dann kann ich sozusagen kaskadierend mir anschließend Fragen beantworten.
Er wird auch mit besten Fahrrad auch die Tour de France nicht gewinnen. Um jetzt mal nur ganz kurz.
Tour de France auch nicht. Nee. Genau so. Und das ist, also da fehlen ja noch ganz andere Mittel.
Ja, das stimmt.
Um die zu gewinnen. Aber das wird zu weit führen. Aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal so, als muss ja auch mit einer Botschaft enden. Ne? Also immer, das ist ja auch Tautologie. Erst sich überlegen, was man erreichen möchte und dann sich über das Wie Gedanken machen.
Jetzt sind wir tief durchs Digital geradelt quasi und haben mal ins nächste Jahr geguckt. Und da hoffe ich natürlich, dass es da einige Kommentare gibt von euch da draußen, weil ihr, die da im Handel beschäftigt seid oder euch mit dem Handel beschäftigt, natürlich euch auch Gedanken macht, was kommt als nächstes. Ich will den digitalen Teil ganz kurz damit abschließen, habe aber noch eine kleine Sache, Marcel, die... Ja. Unvorbereitet ist, weil heute an dem Tag, wo diese Folge erscheint, haben meine lieben Kolleginnen und Kollegen von Tradebyte feiern ihre Weihnachtsfeier.
Nicht dein Ernst.
Bei uns in der Firma und wir haben ein großes Weihnachtsdorf aufgebaut und es ist alles ganz weihnachtlich und ich finde es ganz toll und Grüße gehen raus an alle, die heute bei Glühwein, Gulasch und Linsendal und anderen wunderbaren Sachen dann schön angeschickert Karaoke singen und am Schluss sich um sich selbst drehen. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich quasi nach der Aufnahme dieses Podcasts zu einer Familienfeier abhebe, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich nach Kopenhagen fliege, worauf ich mich auch freue, aber habe ein weinendes Auge, weil ich mich eben nicht beim Karaoke beömmeln kann über mich selbst, weil ich wieder singen musste und den anderen zuhören kann. Liebe Grüße an alle da von Tradebyte heute, ganz besonders. Ja.
Also das, ich würde sagen, dass du nicht Karaoke singen kannst, habe ich eher ein weinendes Ohr, muss ich sagen. ich finde aber, ich hoffe, dass die meisten diesen Podcast dann nach der Weihnachtsfeier hören. Und da können wir eine kleine Toursaufgabe machen. Ich habe heute einen Fehler eingebaut und wer den findet, darf mir schreiben. Ja, und dass die Leute auch mal richtig zuhören.
Oh, das ist schon.
Und bin mal gespannt, wer drauf kommt und was da so geschrieben wird. Aber ich wünsche natürlich für die, die es sofort nach Veröffentlichung hören, was glaube ich Firmenpolicy ist bei euch.
Unbedingt.
Dass die heute eine schöne Weihnachtsfeier haben und die besinnliche Zeit weniger besinnlich einläuten.
Ja, und sich auch ein bisschen zuläuten, das dürfen sie machen. In diesem festiven Ende dieser wunderbaren 20. Folge bleibt ja alle Fragen offen und der Vorhang geschlossen. Bleibt schön digital da draußen, bleibt uns gewogen. Wir kommen nächste Woche wieder. Bis Denver.
Ne? Mögen die Glocken süß an ihr klingen. Ciao, ciao.
Tschö.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.